Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Keine Klagen gegen Waffenexporte nach Israel. Palästinenser scheitert in Karlsruhe.
Redeverbot für Björn Höcke.
Bremer Verfassungsrichter musste zurücktreten. Wo ist der Skandal?
Was bringt die geplante Mietrechtsreform?
8 Jahre für Maya T., ein Unrechtsurteil.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Klagen von Palästinensern gegen Waffenexporte nach Israel beschäftigen die Verwaltungsgerichte schon seit ca. 2 Jahren. Jetzt gab es einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und man kann sagen, das war es dann wohl mit Klagen gegen Waffenexporte.
Ja, die Kammer, besetzt mit 3 Richterinnen, hat die Verfassungsbeschwerde eines Palästinensers abgelehnt, also ein Nichtannahmebeschluss, aber dabei einige Punkte klargestellt. Immerhin hat die Kammer 33 Seiten geschrieben und danach kann man sagen, Menschen, die in Kriegsgebieten leben, etwa in Gaza, können nicht gegen deutsche Waffenlieferungen klagen.
Der Beschwerdeführer war ein Palästinenser, der im Gazastreifen lebt. Vor 2 Jahren, im Februar 2024, sind seine Frau und seine Tochter bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Im Dezember 2024 sein Vater und 3 seiner Brüder. Der Mann wurde unterstützt vom ECCHR, von palästinensischen Menschenrechtsorganisationen und anwaltlich vertreten von Remo Klinger, einem bekannten Verwaltungsrechtsanwalt. Also wenn da das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist jetzt nicht substantiiert vorgetragen, dann war das wahrscheinlich auch nicht zu substantiieren.
Also es gab ja vorher schon 2 Eilverfahren vor den hessischen Verwaltungsgerichten. Dagegen hat sich die Verfassungsklage gewendet. Der Palästinenser klagte dort gegen die Ausfuhrentscheidung des BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen. Der Palästinenser wollte erreichen, dass das BAFA solche Rüstungsexporte nach Israel nicht genehmigen darf. Konkret ging es um die Genehmigung zur Ausfuhr von Panzer, getrieben durch die Augsburger Firma Renk. Und die Verwaltungsgerichte haben gesagt, die Klage des Palästinensers ist generell unzulässig. Weder das Ausfuhrrecht noch irgendwie das Grundgesetz sehen vor, dass Privatpersonen gegen solche Rüstungsexportentscheidungen klagen können.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat es genauso gesehen. Dabei ist es ja jetzt nicht von vornherein abwegig, dass auch im Ausland gegenüber ausländischen Menschen eine Schutzpflicht besteht.
Ja, das gilt jedenfalls seit der Rammstein-Entscheidung aus dem Sommer 2025. Wonach Deutschland einen allgemeinen Schutzauftrag hat, die grundlegenden Menschenrechte auch gegenüber Ausländern im Ausland zu wahren. Und aus diesem Schutzauftrag kann sogar eine Handlungspflicht, also eine Schutzpflicht werden. Unter anderem dann, wenn eine ernsthafte Gefahr besteht, dass lebensschützende Regeln des Völkerrechts systematisch verletzt werden.
Die Kammer hat in ihrer Begründung des Beschlusses ja schon betont, dass es Anhaltspunkte für Völkerrechtsverletzungen durch Israel gibt, dass es auch notwendig ist, bei Waffenexporten das humanitäre Völkerrecht ja zumindest im Blick zu haben. Aber sie sagt eben auch, dass es einen sehr weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gebe. Also sie sagt, ja, die Bundesrepublik muss sich an die Menschenrechte und an das humanitäre Völkerrecht halten, aber aus dem Grundgesetz ergibt sich keine Pflicht, das auch einklagbar zu machen. Die Verfassungsrechtsprofessorin Anna Katharina Mangold hat das eine Pontius-Pilatus-Entscheidung genannt. Das sei also seine Hände in Unschuld waschen. Was sagst du denn?
Also ich würde jetzt die Erwartung an das Bundesverfassungsgericht auch nicht überspannen, dass das Grundgesetz einen Schutzauftrag für Ausländer im Ausland gibt. Diese Karlsruhe-Entscheidung ist jetzt noch kein Jahr alt und vorher war das hoch umstritten. Das muss jetzt auch erstmal sacken. Da bin ich jetzt nicht allzu enttäuscht, dass nicht sofort jeder weltweit gegen deutsche Behördenentscheidungen klagen kann.
Unser LTO-Kollege Max Kolter hat darüber berichtet und hat auch einen Kommentar geschrieben. Wenn keine Individualklagen möglich sind, dann bräuchte man hier eben ein Verbandsklagerecht. Das ist sicherlich realistischer als jetzt eine drittschützende Wirkung in solchen Fällen. Also dann könnten Organisationen gerichtlich überprüfen lassen, ob sich die Bundesregierung an die Maßstäbe des Waffenexportrechts hält und ob das so ausreicht. Sowas gibt es ja zum Beispiel schon im Umweltrecht, aber man wird natürlich einen Teufel tun und so ein Verbandsklagerecht in dem Bereich jetzt einführen. Es bleibt jetzt im Moment ein politischer Bereich, der zwar rechtlich reguliert ist, also es ist ja nicht so, dass es keine Vorschriften gibt, aber Änderungen sind hier eben im Moment nur durch politischen Druck zu erreichen und nicht durch Gerichtsentscheidungen. Den Kommentar von Max Kolter verlinken wir in den Shownotes. Dass der AfD-Politiker Björn Höcke mit seinen rechtsextremen Äußerungen einfach mal die Klappe halten möge, das ist ja ein verständlicher Wunsch. Aber es stellt sich die Frage, kann man ihm sozusagen ein Redeverbot erteilen, wenn er in einer öffentlichen Stadthalle spricht? Um diese Frage geht es gerade in mehreren bayerischen Kommunen. Die haben Björn Höcke sozusagen ein Redeverbot auf AfD-Veranstaltungen in öffentlichen Stadthallen erteilt. Und wir sprechen darüber jetzt mit LTO-Chefredakteur Felix Zimmermann, der sich die Fälle angeschaut hat. Felix, hallo. Was ist denn der Hintergrund?
Ja, es gab ja schon öfter Fälle, in denen Kommunen verhindern wollten, dass rechtsextreme Parteien wie die NPD oder die AfD städtische Gebäude für ihre Veranstaltungen nutzen. Damit scheitern sie aber regelmäßig vor Gericht. Die Rechtsprechung sagt ganz klar, solange eine Partei nicht verboten ist, ja, muss wegen des Gleichbehandlungsgebots, das unter anderem aus Artikel 21 Grundgesetz abgeleitet wird, ja, da müssen eben solche städtischen Hallen auch an solche Parteien vermietet werden, wenn nicht ganz konkret wahrscheinlich ist, dass dort Straftaten begangen werden, etwa verbotene Parolen verwendet werden. Gut, und wegen dieser Rechtsprechung hat auch die Stadt Lindenberg im Allgäu in Bayern, um die es jetzt erstmal geht, der dortigen AfD eine Nutzungsgenehmigung für die Stadtteile erstmal erteilt.
Ja, aber dann änderte die Stadt ihre Meinung, als bekannt wurde, dass bei dieser Veranstaltung ausgerechnet AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auftreten sollte und widerrief die Genehmigung für die Veranstaltung komplett. Mit welcher Rechtsgrundlage?
Ja, die Stadt berief sich da auf eine ganz neue Vorschrift in der Bayerischen Gemeindeordnung, und zwar § 21 Absatz 1a. Und danach besteht eben kein Anspruch auf Nutzung einer öffentlichen Einrichtung, wenn bei einer Veranstaltung Inhalte zu erwarten sind, die die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigen oder verherrlichen oder eben antisemitisch sind. Und die Kommune argumentierte, wegen Höckes Vorstrafen und früheren Äußerungen sei eben mit entsprechenden Aussagen zu rechnen. Wir erinnern uns, Höcke hat ja mehrfach die SA-Parole Alles für Deutschland ausgesprochen und wurde dafür auch rechtskräftig verurteilt.
Das Veranstaltungsverbot wollte sich die AfD, genauer gesagt der Kreisverband Westallgäu-Lindau, nicht gefallen lassen und rief das Verwaltungsgericht Augsburg an. Mit welchem Ergebnis?
Ja, also das Verwaltungsgericht stellte erstmal klar, wie schon gesagt, Parteien haben grundsätzlich eben einen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und prüfte dann eben diese Gefahrenprognose. Ja, ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit solchen Äußerungsdelikten zu rechnen? Da sagt es eben im Ergebnis nein, die Gefahrendichte sei zu gering. Ja, also Höcke habe ja sehr viele Auftritte und ja, zwei Verurteilungen, das ist dazu irgendwie zu dünn. Die Wiederholungsgefahr sei hier auch nicht hoch, weil es irgendwie um die Vorstellung von Kommunalkandidaten ginge. Und insgesamt sagt eben das Gericht auch, ja, der Kommune steht jetzt nicht zu, die AfD als verfassungswidrig einzustufen. Das obliegt nur dem Bundesverfassungsgericht. Die AfD gewann also das Verfahren und darf die Halle nutzen.
Aber das Gericht beließ es ja nicht dabei, sondern hat der Stadt sozusagen Hinweis mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, naja, bestünde doch aber jedenfalls die Möglichkeit, die Zulassung zur öffentlichen Einrichtung mit einer Auflage zu verbinden, nämlich mit der Auflage, dass eine einschlägig vorbestrafte Person, die dort als Redner auftreten soll, ein Redeverbot erhält. Also das VG hat sozusagen der Stadt Lindenberg den Tipp gegeben, oder so hat es die Stadt auch verstanden, dass das zulässig wäre, Höcke ein Redeverbot zu erteilen.
Ja, ist das jetzt aber nicht irgendwie widersprüchlich? Also wenn das VG einerseits sagt, es besteht keine hohe Wahrscheinlichkeit für strafbares Handeln, deswegen kein allgemeines Verbot, und dann trotzdem diese Auflage wegen einer Wiederholungsgefahr dann als zulässig ansieht?
Ja, so kann man das sehen. Ich hatte das auch erst so als eine Hilfserwägung verstanden. So jedenfalls wäre, wenn überhaupt, nur ein Redeverbot für Höcke zulässig. Aber wenn man es richtig liest, also ich kann schon verstehen, dass die Stadt jetzt davon ausging, dass sie das jetzt darf. Ja? Und ich sehe es auch so. Ne? Zuerst sagt man, Gefahrenprognose ist nicht hinreichend wahrscheinlich. Und dann sagt man, aber als Auflage darf das Redeverbot erteilt werden gegenüber Höcke. Man muss allerdings sagen, eine weitere Gemeinde in Bayern sei Beutenreuth in Oberfranken, wo Höcke ebenfalls am Sonntag auftreten will. Die hat auch ganz kurz einen Prozess gemacht, nachdem sie diesen Hinweis quasi vom VG Augsburg gelesen hat, und hat Höcke ebenfalls ein Redeverbot erteilt. Und da gibt es schon eine erste gerichtliche Entscheidung, und zwar vom Verwaltungsgericht Bayreuth. Und das hat das Redeverbot bestätigt. Es stellt auf Höckes gesamte Aussagen ab, die er so in der Vergangenheit getroffen hat, und sagt eben, das ist jetzt hinreichend wahrscheinlich, dass hier eben dieser Artikel 21a der Gemeindeordnung erfüllt ist, mit der Billigung von nationalsozialistischen Taten und Verharmlosung zu rechnen ist.
Also was ich auch nicht jetzt so unmittelbar verstehe, Felix, also wenn man sich jetzt auf diesen 21a Gemeindeordnung Bayern beruft, der ja für solche Zwecke offensichtlich eingeführt worden ist, dann ist da ja nicht unbedingt das Rufen von SA-Parolen mit erfasst. Ja, also so, das ist 86a Strafgesetzbuch und das ist ja auch rechtskräftig festgestellt, dass alles für Deutschland, weil es eine alte SA-Parole war, verboten ist. Aber Billigung des Nationalsozialismus und Verherrlichung, das ist ja wieder andere Baustelle, das ist ja eher Volksverhetzung, Paragraph 130. Wie passt das zusammen, Felix?
Genau, das ist ja gerade, sagen wir mal so, der Witz bei dem 86a-StGB, dass der eben nicht danach gefragt wird, mit welchem Vorsatz sagt man das. Ja? Also das ist, soll ja eben diese Tabuisierung dieser Begrifflichkeiten, dieser NS-Begrifflichkeiten dienen. Das heißt, de facto hat dann eben auch noch kein Gericht festgestellt, dass damit irgendwie Nationalsozialismus gebilligt oder verherrlicht werden sollte. Insofern kann man es da nicht so einfach machen, spricht in der Figur von Höcke einiges dafür, aber festgestellt wurde das nicht, ja. Insofern bin ich da auch eher skeptisch, ob da eben der 21.1a da deine weiteren gerichtlichen Prüfungen und höheren Instanzen da, ob das da halten wird.
Also ich kann schon verstehen, dass die Kommunen ja irgendwie so ein bisschen die Geduld damit verlieren, dass sie ihre Stadthallen an die AfD vermieten müssen, wegen dieses Gleichbehandlungsgebots der Parteien, auch wenn da eben mit dieser Verherrlichung von Nationalsozialismus oder eben sogar mit strafbaren Äußerungen zu rechnen ist. Ich glaube, es ist eben so ein bisschen eine Diskussion, die dann ganz schnell so total hochkocht und dann unter diesem Schlagwort Redeverbot für Höcke geführt wird. Und tatsächlich muss man sich ja klar machen, er hat jetzt natürlich kein Redeverbot, ne? Also es wurde ja sogar schon gesprochen von irgendwie Grundrechtsverwirkung durch die Hintertür oder so. Das ist natürlich Quatsch. Also er hat weiterhin, kann er reden, er kann sich weiterhin auf Meinungsfreiheit berufen, er kann sich auf den Marktplatz stellen, da hat er den Schutz des Versammlungsrechts, das ist auch nochmal stärker so. Er kann sich in privaten Hallen einmieten. Es geht eben darum, dass die Kommunen sagen, okay, wir müssen Parteien gleich behandeln, wir sind die öffentliche Stelle, wir müssen unsere öffentlichen Hallen weitervermieten, aber irgendwie wollen wir dafür auch Grenzen haben. Und ich glaube, man muss an der Stelle tatsächlich diskutieren, wann können denn die Kommunen dann eben Veranstaltungen aus ihren Hallen sozusagen ausschließen, weil nur darum geht es ja, ne, dass er dort nicht solche Äußerungen tun soll. Aber ich sehe es wie du, es ist widersprüchlich, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht hoch genug, gibt ja diese Eingrenzung schon und gleichzeitig erteilt man ihm dann aber diese Auflage.
Also ich finde jedenfalls das Gleichbehandlungsprinzip gut und wichtig und das ist ja auch unser Rechtsstaat, den wir da verteidigen wollen und wenn man bei der Verteidigung des Rechtsstaats also so die rechtsstaatlichen Prinzipien nicht anwendet, dann macht man sich einfach unglaubwürdig und das merken die Leute auch und diese ständigen Doppelstandards, wo man dann versucht, die AfD auszugrenzen, das ist ja nun ein klarer AfD-Ausgrenzungsparagraf, der ja nicht zufällig jetzt eingeführt worden ist. Sowas unterminiert nur letztlich das Vertrauen in den Staat, in die Demokratie, in den Rechtsstaat und nutzt letztlich dann eben der AfD bei den anstehenden Wahlen.
Also einerseits gebe ich dir recht, das nutzt natürlich der AfD, deswegen ist es dumm, ja, das zu machen. Aber Doppelstandards sind es ja jetzt nicht. Also es geht ja schon darum, dass man eben solche Äußerungen untersagen will, die eben in Richtung NS-Ideologie gehen und Richtung Rechtsextremismus. Deswegen finde ich die Norm jetzt dieses Artikel 21a Gemeindeordnung völlig in Ordnung. Ich glaube nur, dass es hier schwierig ist, sie zu bejahen. Also das VG Bayreuth, das hat ja jetzt schon heute auch einen ganz ausführlichen Beschluss erlassen, wo es ganz dezidiert aufzählt, was Höcke mal alles gesagt hat und so weiter und so fort. Und dass es deswegen eben jetzt hier zu erwarten sei, Ähnliches. Bezieht sich dabei aber ja irgendwie nicht auf Veranstaltungen, sondern auf irgendwelche Bücher, die er früher geschrieben hat. Also ganz so einfach sehe ich es nicht mit den Doppelstandards, aber ja, wir müssen mal gucken, was jetzt dabei rauskommt.
Ja, es wird ja auf jeden Fall noch eine Entscheidung anstehen, also wird ja dagegen vorgehen und dann muss der Verwaltungsgerichtshof noch entscheiden. Insofern ist das jetzt auch nur eine Momentaufnahme, die wir gerade haben.
Und ich vermute sogar, dass der VGH München diese Redeverbote kippen wird und diese Diskussion, die wir hier jetzt führen, schon bei der Ausstrahlung am Samstagmorgen vor allem historisch interessant ist.
Ja, das mag schon so sein, zumal ja auch mildere Mittel diskutiert werden, zum Beispiel konkrete Aussagen zu verbieten oder das Bundesverfassungsgericht hat auch mal gesagt, man könnte als Milderungsmittel quasi einen Ordner daneben stellen, der sofort einschreitet, wenn was passiert. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich nicht halten wird. Aber wir werden es sehen.
Also das wäre noch ein interessanter Job, den Ordner spielen, der Björn Höcke den Stecker zieht, sobald er irgendetwas Nationalsozialismus Verherrlichendes sagt. Wir werden sehen, wie es weitergeht und wir halten euch auf LTO natürlich auf dem Laufenden.
Und hier eine kleine Ergänzung zu unserem Podcast. Nach Aufnahme des Podcasts gab es noch Entscheidungen. Und zwar zuerst hat das Verwaltungsgericht Augsburg gesagt, das Redeverbot ist unzulässig. Also da hatte die Gemeinde den Hinweis missverstanden. Das Gericht sagte, das sei doch nur eine Hilfserwägung gewesen. Und dann kam noch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zum Zuge und der muss nun entscheiden, wer hat recht, Verwaltungsgericht Augsburg, Redeverbot für Höcke minus oder Verwaltungsgericht Bayreuth, Redeverbot plus. Und er hat am späten Freitagabend entschieden, dass das Redeverbot für Björn Höcke unzulässig ist, weil nicht klar prognostizierbar ist, dass Björn Höcke auf den Veranstaltungen antisemitische bzw. den Nationalsozialismus verherrlichende Aussagen tätigen wird. Damit ist jetzt erstmal diese Sache abgeschlossen. Die Diskussion um Redeverbote wird aber uns bestimmt noch weiter beschäftigen.
Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Staatsgerichtshof Bremen.
Das hatten wir jetzt auch noch nie in der Rechtslage.
Und zwar mit einem zurückgetretenen, stellvertretenden Verfassungsrichter.
Auch das hatten wir noch nie in der Rechtslage.
Ja, das klingt jetzt auch ganz schön weird und das ist es auch so ein bisschen, aber es ist rechtspolitisch relevant. Es geht um Revolution, um den Verfassungsschutz, um Gewaltenteilung und es gab ja auch kräftig Schlagzeilen. Ex-Mitglied des Bremer Verfassungsgerichts half offenbar bei der Enttarnung eines V-Manns, Spiegel. Linker Verfassungsrichter war bei Enttarnung von V-Mann dabei, FAZ und natürlich Buten und Binnen, das Bremer Regionalfernsehen, V-Mann-Affäre in Bremen, Antworten müssen her.
Ja, wo fangen wir an? Am besten bei einer kleinen linksradikalen Organisation namens Interventionistische Linke. Die hat bundesweit 900 Mitglieder in 23 Ortsgruppen, unter anderem auch im kleinen Bundesland Bremen. Dort gibt es auch ein kleines Landesamt für Verfassungsschutz, das wissen wollte, was die Interventionistische Linke denn so macht. Und deshalb hat sie 2018, also schon vor langer Zeit, einen Spitzel in die Bremer Ortsgruppe eingeschleust, einen V-Mann mit wildem Vollbart, der regelmäßig berichtete.
Hör mal, Bremen ist vielleicht ein kleines Bundesland, aber deswegen sind hier Verfassungsschutzskandale auch nicht weniger wert als anderswo.
Man muss dazu sagen, also, dass du aus Bremen kommst und dich das jetzt persönlich trifft.
Ja, richtig. Der Fall erinnert aber zum Beispiel auch an die Spitzelaffäre in der Roten Flora in Hamburg. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Damals hat eine verdeckte Polizistin enge, intime Beziehungen zu Leuten in der Szene unterhalten und das hat auch ziemlich Wellen geschlagen.
Ja, also darüber können wir ja gleich nochmal reden, wie weit der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten da eigentlich gehen darf. Aber kommen wir zurück, also zu unserem Bremer Fall. Da war es dann so, irgendwann schöpfte die Interventionistische Linke nach einigen Jahren Verdacht gegen diesen V-Mann und 4 Leute fuhren dann zu dessen Wohnung hin und stellten ihn zur Rede. Der V-Mann gestand alles, es gab Tränen, die Interventionistische Linke machte den Verrat öffentlich. 4 Wochen später berichtete dann der Spiegel über dieses sogenannte Konfrontationsgespräch und thematisierte, dass bei diesem Gespräch auf Seiten der Interventionistischen Linken auch Anatol Anuschewski dabei war, stellvertretendes Mitglied des Bremer Staatsgerichtshofs. Und von 2019 bis 2023, also in der vorigen Periode, da war er sogar richtiges Mitglied des Bremer Staatsgerichtshofs. Und dann fragte der Spiegel ganz vorsichtig, ist der Jurist für dieses Amt noch geeignet?
Also so vorsichtig fand ich das nicht, fand die Berichterstattung schon ziemlich alarmistisch, obwohl das sehr vage Vorwürfe waren. Jedenfalls haben tatsächlich auch alle Fraktionen in der Bremer Bürgerschaft mit Nein geantwortet. Also es hieß dann, Anuschewski solle zurücktreten, das sei mit dem Amt des Verfassungsrichters, auch des stellvertretenden Verfassungsrichters nicht vereinbar. Und sogar die Linke, die Anuschewski ja für den Staatsgerichtshof vorgeschlagen hatte, fand ihn dann jetzt untragbar.
Und tatsächlich trat Anuschewski kurze Zeit später zurück mit der labitalen Begründung, er habe jetzt auch Wichtigeres zu tun, als solche Debatten zu führen und schließlich sei er im Hauptberuf Anwalt für Migrationsrecht und da gäbe es ja auch wirklich dringende Dinge zu erledigen und außerdem sei er am Staatsgerichtshof ja nur stellvertretender Richter gewesen und komme eh kaum zum Einsatz.
Ja, wir versuchen jetzt für euch herauszufinden, wo eigentlich der Skandal liegt. Also These 1. Anuschewski könnte beim Gespräch mit dem V-Mann Gesetze oder andere Pflichten verletzt haben.
Ja, das ist aber nicht erkennbar. Bei dem Gespräch soll es zwar Tränen gegeben haben, aber keine Gewalt. Man könnte auch sagen, indem die interventionistische Linke einen Anwalt mitnahm, wollte sie ja geradezu sicherstellen, dass es auch rechtsstaatlich zugeht.
These 2. Anuschewski ist selbst Mitglied der interventionistischen Linken und die wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft, weil sie sich für einen revolutionären Bruch mit den Verhältnissen einsetzt.
Aber für eine Mitgliedschaft von Anuschewski gibt es jetzt auch keine Beweise. Er sagt, er sei bei dem Gespräch als Anwalt dabei gewesen. Und im Rechtsstaat ist erstmal selbstverständlich, dass man Anwälte nicht mit ihren Mandanten gleichsetzt oder identifiziert.
These 3. Hat Anuschewski etwa Wissen genutzt, dass er nur als Landesverfassungsrichter haben konnte? Auch dafür gab es überhaupt gar keine Hinweise. Es ist nicht so, dass er als Verfassungsrichter irgendwelche Informationen vom Verfassungsschutz bekommt und die dann nutzen konnte, um diesen Spitzel zu enttarnen.
Ja, bleibt eigentlich nur These 4. Anuschewski hat dem Ansehen des Staatsgerichtshofs geschadet. Und da ist natürlich was dran, weil irgendwie ist es ja auch eine self-fulfilling prophecy, weil alle einen nicht näher definierten Skandal sehen, ist es natürlich auch nicht gut für den Staatsgerichtshof.
Ja, dann haben wir das jetzt ja ganz gut ausgeräumt schon mal. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass so ein Eklat an einem Landesverfassungsgericht passiert. Dort arbeiten jetzt eben keine Vollzeit-Verfassungsrichter wie in Karlsruhe, wo man dann sagen kann, wenn die Verfassungsrichter werden, dann lassen sie ihr vorheriges Leben als Professorin oder Richterin oder Politikerin oder Anwalt einfach hinter sich und nehmen so eine ganz neue Rolle als Verfassungsrichter ein. Es ist bei einem Landesverfassungsgericht nun mal nicht so. Da sind alle nur im Nebenjob Verfassungsrichter und hauptsächlich üben sie ihren weiteren Beruf aus. Und dann können eben auch solche Rollenkonflikte entstehen, wie das hier vielleicht der Fall war.
Ja, also so eine lustige Funktion wie die des stellvertretenden Verfassungsrichters, die gibt es auch hier nur an den Landesverfassungsgerichten, weil es da eben sein kann, dass ein Verfassungsrichter mal berufsbedingt verhindert ist und dann eben eine Vertretung braucht.
Ja, also das erklärt, warum es da jetzt vielleicht an diesem, gerade an einem Landesverfassungsgericht so eine Aufregung gab, aber es rechtfertigt nicht diese Aufregung, die wir gesehen haben. Nochmal, der eigentlicher Skandal ist meiner Meinung nach ein anderer, nämlich der V-Mann-Einsatz gegen die interventionistische Linke. Können wir mal offen lassen, wie man insgesamt zu solchen Spitzeleinsätzen steht, aber im konkreten Fall, nach allem, was man bisher darüber weiß, sind auch fachliche Regeln missachtet worden. Also der V-Mann war wohl depressiv und litt unter Angststörungen, obwohl V-Leute psychisch stabil sein sollen. Er führte als V-Mann sexuelle und Liebesbeziehungen in der bespitzelten Gruppe. Er wohnte mit in WGs. Das findet in einem sehr intimen Bereich statt. Das kann auch eine Verletzung der Menschenwürde sein. Und über solche Regelverletzungen, darüber sollten wir sprechen.
Ja, fragwürdig finde ich auch, woher der Spiegel eigentlich überhaupt die Information hatte, dass Anatol Anuschewski an der V-Mann-Enttarnung beteiligt war. Es spricht ja schon viel dafür, dass der Verfassungsschutz das lanciert hat, um so möglicherweise vom eigenen V-Mann-Skandal abzulenken.
Ja, und dann ist es ja auch bedenklich, dass darauf dann so angesprungen wurde, ne? Und dass mit welcher Unbedachtheit die Mitglieder der Bürgerschaft dann da den Rücktritt eines Verfassungsrichters gefordert haben. Die CDU-Fraktion hat sogar vorgeschlagen, einfach einen Nachfolger zu wählen. Dabei sind die Landesverfassungsrichter ja die Kontrolleure der Abgeordneten, den kann man nicht so einfach austauschen.
Ja, also inzwischen ist in Bremen ganz neue Entwicklung, wohl aus Solidarität noch eine zweite stellvertretende Verfassungsrichterin zurückgetreten, die Anwältin Lia Vogt, bekannt als Vorsitzende des DAV, also Deutschen Anwaltsvereins Ausschusses für Innere Sicherheit. Sie hatte, soweit ich das sehe, mit der V-Mann-Tarnung gar nichts zu tun und deshalb verstehe ich den Rücktritt jetzt auch nicht so ganz. Das ist ja langsam so eine Art Eigensäuberung des Bremer Staatsgerichtshofs von linken Richterinnen.
Ja, das ist schade. Andererseits kann ich bei Anuschewski zumindest auch verstehen, dass das vielleicht einfach jetzt nicht mehr zusammenpasste. Sag mal, du warst doch stellvertretender Verfassungsrichter in Baden-Württemberg. Was kannst du denn aus eigener Erfahrung zu der Diskussion beisteuern?
Ja, leider nicht viel. Ich kann nur bestätigen, dass man als stellvertretender Landesverfassungsrichter fast nichts zu tun hat. Man bekommt aber auch kein Geld fürs Nichtstun und das ist natürlich völlig in Ordnung.
Das wird unbezahlbar, nicht zu vergessen, die Mieten. Entweder kämpfst du dagegen oder du lässt es dir bieten, dass sie uns rausdrücken hier mit ihren unfairen Methoden. Keiner macht aus meiner Bude eine Ferienwohnung.
Twitter, da ging es noch um die Gentrifizierung durch Touri-Wohnungen und da haben viele Kommunen ja inzwischen schon etwas dagegen getan. Aber Vermieter lassen sich natürlich immer noch etwas Neues einfallen, um die Mietpreisbremse womöglich nicht beachten zu müssen. Die Mieten sind immer noch zu hoch, die Schlangen bei den Besichtigungsterminen sind zu lang. Eine Wohnung zu finden, zumindest wenn man halbwegs in der Großstadt wohnen will, ist schwierig.
Es klingt ja so, als ob die Mietrechtsreform, über die wir jetzt reden, ein ganz emotionales Thema ist.
Bevor hier alle ausschalten, weil jetzt sowas kommt wie möbliertes Wohnen und Indexverträge und Kurzzeitmiete, das ist ja auch ein emotionales Thema. Und es ist auch gesellschaftspolitisch total relevant, wie gestaltet man den Mietmarkt? Wohnen mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland zur Miete und ein Drittel der Mieterhaushalte ist durch die Wohnkosten überlastet. Also es kommt eigentlich keine Bundesregierung um dieses Thema drumherum und aktuell sind Union und SPD da sozusagen mittendrin.
Genau, es gab voriges Jahr ja schon die Verlängerung der Mietpreisbremse und es sollen bis Ende diesen Jahres Vorschläge einer Mietrechtskommission vorgelegt werden. Aber jetzt hat Justizministerin Stefanie Hubig schon mal einen Gesetzentwurf vorgelegt. Mietrecht 2 wird er genannt. Und du hast es eben ja schon angedeutet, das ist so ein Spiegelstrichentwurf mit ziemlich vielen kleinteiligen Regelungen.
Ja, aber es gibt einen roten Faden. Die Mietpreisbremse soll besser wirken. Die Mietpreisbremse soll ja dazu führen, dass die Mieten nicht so schnell steigen. Heißt, wenn eine ältere Wohnung neu vermietet wird, dann darf die Miete höchstens 10% über der örtlichen Vergleichsmiete liegen. Aber es gibt ziemlich viele Ausnahmen, wann Vermieter doch eine höhere Miete verlangen dürfen. Und der aktuelle Gesetzentwurf, der soll jetzt so ein paar Lücken stopfen.
Also erstmal gilt die Mietpreisbremse ja sowieso nicht überall, sondern nur da, wo eine angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Das können die Länder auch selbst festlegen.
Genau. Insgesamt gilt die Mietpreisbremse mittlerweile in 627 deutschen Städten und Gemeinden und 2 Landkreisen, laut einer Finanztipp-Übersicht. Und du wohnst im Mietpreisbremsenbereich in Freiburg und in Berlin.
Und du auch in Leipzig.
Genau. Hier wohnt es sich super schön, aber auch nicht mehr günstig. In Leipzig gibt es viele Altbauten und da gilt die Mietpreisbremse. Sie gilt nicht bei Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet werden. Und sie gilt allerdings auch nicht bei einer ersten Vermietung nach einer umfassenden Sanierung. Und auch nicht, wenn der Vormieter schon mehr bezahlt hat.
Ja, und daran soll sich auch nichts ändern. Also es gibt keine krasse Ausweitung der Mietpreisbremse, sondern nur punktuelle Verbesserungen im Interesse der Mieter. Erstens, bei möblierten Wohnungen, die dürfen zwar weiterhin teurer sein, aber nicht viel teurer, sondern der Vermieter muss ausweisen, wie hoch der Zuschlag für die Möbel ist, mit einer Obergrenze von nur 5%. Zweitens, Indexmietverträge sollen auf 3,5% jährlich gedeckelt werden, auch wenn die Inflation höher ist. Und drittens, Kurzzeitmietverträge sollen auf maximal 6 Monate begrenzt werden und nur dann zulässig sein, wenn ein besonderer Anlass vorliegt. Was hältst du davon, Annelie?
Ich glaube nicht, dass es sehr viel ändert. Also die Indexmieten, das macht vielleicht noch am ehesten Sinn. Da kann die Miete bisher ja einmal im Jahr hochgesetzt werden, entsprechend dem Verbraucherpreisindex. Das gab in den letzten Jahren mit hoher Inflation dann ziemliche Preissprünge und das belastet die Mieter dann natürlich doppelt. Insofern darunter zu gehen, okay. Die starre Grenze für Kurzzeitvermietungen, das kann auch für die Mieter nachteilig sein. Ne? Dann will man vielleicht eine Wohnung für 4 Monate haben und dann werden daraus ungeplant 7 Monate und dann darf man da nicht mehr wohnen, weil es jetzt so eine fixe Grenze gibt. Also das finde ich nicht so nachvollziehbar. Und dieser Nachweis über den Wert der Möbel, das ist doch ziemlich umständlich und auch nicht sehr praxistauglich.
Also das Grundproblem bleibt sowieso immer, dass Mieter diese Rechte ja auch erstmal durchsetzen müssen und viele scheuen eben die Auseinandersetzung mit dem Vermieter, wollen sich es auch nicht verscherzen und es ist ja oft auch gar nicht so einfach herauszufinden, wie hoch denn die ortsübliche Vergleichsmiete eigentlich ist.
Ja, also wenn sich da wirklich was ändern soll, dann müsste der Mietmarkt viel stärker reguliert werden und dann braucht es vor allem Anlaufstellen für die Mieter und Behörden, die überprüfen, ob die Vermieter sich rechtskonform verhalten. Also da kann man nur hoffen, dass die Mietrechtskommission zum Ende des Jahres gute Vorschläge zur Rechtsdurchsetzung macht. Das steht da ja noch auf der Agenda.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob da was bei rauskommt. Die sollen ja sehr zerstritten sein. Wahrscheinlich gibt es ein Gutachten A und ein Gutachten B am Ende.
Ja, das kann natürlich passieren und dann wird es wahrscheinlich ziemlich irrelevant, was die vorschlagen.
Ja, aber der Gesetzentwurf, über den wir jetzt reden, kommen wir wieder zurück, bringt jedenfalls einen echten Vorteil für Mieter und zwar ganz unabhängig von der Mietpreisbremse. Da geht es nämlich darum, was passiert, wenn die Miete zu spät gezahlt wurde.
Ja, guter Punkt. Das hat ja auch schon eine ziemlich lange juristische und politische Vorgeschichte. Also bisher ist es ja so, wenn die Miete nicht gezahlt wird, dann kann der Vermieter fristlos kündigen. Wenn die Miete dann aber schnell doch noch nachgezahlt wird, dann ist die fristlose Kündigung laut Gesetz hinfällig. Das ist die sogenannte Schonfristregelung. Klingt ganz gut, aber was der Vermieter bisher machen kann, er kann parallel auch ordentlich kündigen, also mit der entsprechenden Kündigungsfrist. Und zwar auch schon vorsichtshalber sozusagen parallel mit dieser fristlosen Kündigung, sobald einmal ein Mietrückstand besteht. Und damit ist diese Schonung für den Mieter, der dann doch noch gezahlt hat, praktisch hinfällig. Und wenn er einmal in Mietrückstand gekommen ist, dann kann er jedenfalls ordentlich gekündigt werden.
Ja, und das sind ja oft Fälle, ne, da ist Mieter ja auch vielleicht unverschuldet in Not geraten. Vielleicht, weil jemand gestorben ist oder sich eine Beziehung getrennt hat, dann steht eine Mietzahlung aus und dann wird später doch gezahlt oder springt vielleicht auch das Sozialamt ein, um zu verhindern, dass jemand obdachlos wird. Und das Interessante ist ja, dass dieses Problem immer wieder vor Gericht gelandet ist in Berlin. Da war eine Kammer des Landgerichts so renitent, dass sie das immer wieder vor den BGH gebracht hat. Also sie hat praktisch den Leuten die Schonfristregelung auch bei der Frist gemäßen, also bei der ordentlichen Kündigung gegeben. Und dagegen sind dann die Vermieter natürlich vor den BGH gegangen. Und der hat gesagt, das ist eben Gesetz, da kann man nichts machen. Also so, ihr findet es zwar ungerecht beim Landgericht Berlin, aber wenn es im Gesetz steht, dann ist eben die ordentliche Kündigung zulässig und dann muss eben der Gesetzgeber ran, um das zu ändern.
Ja, und das wurde immer wieder diskutiert, aber es ist eben lange nichts passiert. Jetzt ist es in diesem Gesetzentwurf mit drin. Allerdings darf sowas auch nur einmal passieren. Also bei einmaligem Rückstand wäre dann eine ordentliche Kündigung nicht sofort zulässig. Allerdings hat der wohnungspolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Lutschak, auch schon gesagt, da wolle man nochmal drüber diskutieren.
Aber es steht ja immerhin auch im Koalitionsvertrag, dass man da was ändern will. Und da sollte die SPD, finde ich, wirklich drauf bestehen. Das ist sinnvoll.
Kommen wir zum Schluss noch zu Maya T., der non-binären Antifaschistin, die in Ungarn vor Gericht stand. Maya T. wurde jetzt vom Budapester Stadtgericht zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Was ist davon zu halten, Christian? War das ein Unrechtsurteil eines Unrechtsstaates?
Ich würde sagen, nein. Ungarn unter Viktor Orban ist zwar sicher ein sehr problematischer Staat auf dem Weg zur Autokratie, aber weder ist die Politik völlig gleichgeschaltet, noch ist die Justiz völlig gleichgeschaltet. Im Vergleich zu den 24 Jahren, die die Staatsanwaltschaft forderte, sind die nun vom Budapester Stadtgericht verhängten 8 Jahre eher verhältnismäßig.
Das überzeugt mich jetzt nicht, wenn du das Urteil mit dieser grotesken Forderung der Staatsanwaltschaft nach 24 Jahren vergleichst. Entscheidend ist doch, ob diese Strafe von 8 Jahren tatunschuld angemessen war.
Natürlich, Annelie. Also schauen wir also erstmal auf den Tatvorwurf. Maya T. soll mit einer Gruppe linker AntifaschistInnen 2023 in Ungarn Rechtsextremisten zusammengeschlagen haben. Dabei haben sie Hämmer, Teleskopschlagstöcke und Pfefferspray benutzt. Deshalb sprechen manche Medien von der Hammerbande.
Andere sprechen von der Antifa Ost. Gemeint ist die gleiche Gruppe. Insgesamt soll es im Februar 2023 am sogenannten Tag der Ehre, als Rechtsextremisten aus ganz Europa zusammenkamen, 5 Angriffe auf mutmaßliche Nazis gegeben haben. 9 Personen wurden dabei verletzt, 4 davon schwer.
Jetzt hat die Verteidigung ja immer betont, es gäbe keinen Beleg, dass Maya T. irgendjemand geschlagen habe. Es gäbe nur Bilder, wie sie in Budapest mit Mitgliedern dieser Gruppe unterwegs war.
Ja, das ist juristisch tatsächlich was man nicht jetzt überbewerten sollte, finde ich auch nicht so überzeugend, weil für eine Mittäterschaft genügt es ja, wenn die Gruppe einen gemeinsamen Plan verfolgt und ihn arbeitsteilig ausführt. Und das ist auch nachvollziehbar, ne? Also bei einer kollektiven Körperverletzung muss nicht jeder selbst zuschlagen, sonst könnte man am Ende nie sozusagen jemanden zur Verantwortung ziehen.
Und dieses arbeitsteilige Vorgehen, das war ja gerade das Markenzeichen dieser Gruppe. Da führte jemand das Kommando, andere schlugen zu, wieder andere standen Posten und hielten Passanten auf Abstand. Da hatte jeder seine Rolle und das hat die Gruppe sogar regelmäßig geübt. Letztlich wurde diese ostdeutsche sogenannte Hammerbande ja auch gerade wegen dieses typischen arbeitsteiligen Vorgehens mit den Angriffen von Budapest in Verbindung gebracht und dann wurden Mitglieder der Gruppe eben auch auf Videos von Überwachungskameras aus Budapest erkannt, zum Beispiel eben Maya T. Und wenn es keine Videos davon gibt, dass Maya T. selbst zugeschlagen hat, dann ist das jedenfalls kein Indiz für ein rechtsstaatswidriges Fehlurteil.
Naja, aber trotzdem muss natürlich bewiesen werden, dass Maya T. diesen Plan kannte und dass sie daran mitwirkte und jetzt nicht etwa ausgestiegen ist daraus oder so.
Ja, da hast du natürlich recht. Und hier bewegen wir uns auch irgendwie auf dünnem Eis. Wir kennen die Beweislage eben nicht genau. Und der Anwalt von Maya T., von dem ja viele Informationen stammen über dieses Verfahren, ist natürlich auch keine richtig unabhängige Quelle.
Also klar ist aber, eine schlechte Beweislage muss nicht zu einer niedrigen Strafe führen, wie das jetzt manchmal so ein bisschen in Zusammenhang gebracht wurde in deutschen Medienberichten. Entweder die Beweislage genügt, dann muss eine schuldangemessene Strafe verhängt werden. Oder sie genügt nicht, dann muss freigesprochen werden.
Das Budapester Urteil war hier aber sogar recht differenziert. Es hat Maya T. eben nicht alle 5 Angriffe zugerechnet. Es geht dort nur um 4 Fälle der versuchten schweren oder lebensgefährlichen Körperverletzungen, davon 2 als Mittäterin und 2 als Gehilfin. Das spricht auch gegen ein exzessives Unrechtsurteil.
Welche Rolle spielte denn jetzt die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung?
Also wenn ich die Pressemitteilung des Budapester Stadtgerichts richtig verstanden habe, also man kann es ja übersetzen aus dem Ungarischen, da wurde Maya T. nicht wegen bloßer Mitgliedschaft in der sogenannten Hammerbande verurteilt, sondern wegen Körperverletzung in der qualifizierten Form, dass eine kriminelle Vereinigung handelte. Das entspricht dann so ein bisschen der gemeinschaftlichen Körperverletzung im deutschen Strafrecht.
Das ist ja genau diese Idee, dass eben dieses gemeinschaftliche Zusammenwirken eben auch besonders schwerwiegend sein kann, ne? Dass man in der Gruppe jemanden zusammenschlägt. So. Dann zurück zu meiner Frage, diese 8 Jahre Freiheitsstrafe, hältst du die jetzt für verhältnismäßig oder nicht? Oder kann man irgendwie anders sagen, wie hätte denn ein deutsches Gericht über Maya T. geurteilt? Hätte sie in Deutschland auch 8 Jahre Freiheitsstrafe gekriegt?
Wir haben zu diesen Angriffen von Budapest ja erst ein Urteil in Deutschland als Anhaltspunkt. Das Oberlandesgericht München hat die Studentin Hanna S. im letzten September zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hatte 9 Jahre gefordert. Die 8 Jahre von Budapest liegen also schon in Größenordnungen, die auch in Deutschland drohen.
Interessant ist, dass die Bundesanwaltschaft bei den Angriffen von Budapest sogar einen bedingten Tötungsvorsatz annimmt. So weit ist das Stadtgericht Budapest ja gar nicht gegangen.
Ja, auch das spricht gegen ein exzessives Urteil in Budapest.
Ja, da stimme ich dir zu, aber ich würde immer noch sagen, dass diese 8 Jahre schwierig einzuschätzen sind. Da fehlt uns natürlich auch so ein bisschen insgesamt jetzt der Vergleich. Ja? Wie kann man andere Entscheidungen einschätzen? Aber kommt mir schon nach wie vor erstmal viel vor, zumal wenn jemand nicht vorbestraft ist. Man kann ja auch andersrum sagen, die Bundesanwaltschaft geht einfach eindeutig zu weit, wenn sie der militanten Antifa Tötungsvorsatz unterstellt. Und das wird ja jetzt auch eines der zentralen Themen der beiden Prozesse sein, die derzeit noch gegen Mitglieder der militanten Antifa an den Oberlandesgerichten Dresden und Düsseldorf laufen. Da geht es ja auch um Angriffe in diesem Budapest-Komplex 2023. Aber kommen wir nochmal zu Maya T. zurück. Wie geht's mit ihr nun weiter?
Also das Urteil des Stadtgerichts Budapest ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft will eine höhere Strafe und die Verteidigung fordert weiter einen Freispruch. Erst wenn das Urteil rechtskräftig ist, wird Maya T. an Deutschland überstellt, damit die Haft dann in Deutschland vollstreckt wird. Das ist auch längst schon vereinbart. Ungarn hatte das bei der Auslieferung schon zugesagt und das ist auch üblich so.
Naja, diese Art der Auslieferung bei Nacht und Nebel war jetzt nicht so üblich, aber darüber haben wir in der Rechtslage ja schon 2-mal gesprochen. In der Rechtslage 10 und 25, da ist das nachzuhören. Deshalb heute dazu nichts weiteres. Stattdessen kommen wir jetzt zu unserem News-Rückblick.
Ja, was ist sonst so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Xenia Piperidou für euch zusammengefasst.
Maskottchen-Fake bei der EM. Der YouTuber Marvin Wildhage hatte sich beim EM-Eröffnungsspiel 2024 als Maskottchen verkleidet bis aufs Spielfeld der Münchner Allianz Arena gestichen. Ein Ticket oder eine Akkreditierung hatte er nicht. Stattdessen selbstgebastelte Mitarbeiter und Parkausweise. Das Amtsgericht München hat deshalb einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung in 6 Fällen und wegen des Erschleichens von Leistungen erlassen. Vorgesehen sind 17.500 Euro Geldstrafe. Zusätzlich sollen 5.400 Euro an Werbeeinnahmen eingezogen werden. Insgesamt geht es also um fast 23.000 Euro. Wildhage hat Einspruch eingelegt und genau deshalb kommt es nun zum Prozess. Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, durfte das Online-Portal News in der ZDF-Sendung Markus Lanz scharf kritisieren. Ein Unterlassungsanspruch gegen das Land Schleswig-Holstein gibt es nicht. Das hat jetzt ein Verwaltungsgericht im Eilverfahren entschieden. In der Sendung hatte Günther Anfang Januar erklärt, News und solche Portale seien Gegner und auch Feinde der Demokratie. Zudem sagte er über Berichte mit Bezug zu seiner Person, sie seien in der Regel vollkommen faktenfrei. News sah darin einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot und verlangte Unterlassung und Widerruf. Das Gericht folgte dem aber nicht. Günther habe bei Lanz nicht als Ministerpräsident, sondern als Parteipolitiker gesprochen. Die Aussagen seien dem Land daher nicht zurechenbar. Ein hoheitlicher Grundrechtseingriff liege nicht vor. Gegen Günther persönlich läuft wegen derselben Aussage allerdings ein separates zivilrechtliches Verfahren. Geburtstagsfeier endet im Polizeigewahrsam. Geburtstagspartys können schon mal laut werden, genauso wie die bei einem Mann aus Essen. Der hat nämlich seinen Geburtstag gefeiert und dabei richtig die Boxen aufgedreht. Es ist laut geworden, bis spät in die Nacht hinein. Eine Nachbarin hat deshalb die Polizei gerufen. Soweit nichts Ungewöhnliches. Als die Polizei zum ersten Mal aufkreuzte, blieb es nur bei einer Verwarnung. Beim zweiten Mal wurde die Box dann einkassiert. Aber nicht nur die, der Mann musste auch mit aufs Revier. Dass das zu viel war, hat jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. Ja, es war laut, aber den Mann gleich mitzunehmen, war ein bisschen übertrieben. Das eigentliche Problem war schließlich die Musik und die hätte man auch einfach beenden können, indem man nur die Box einkassiert. Spätestens, als die Lebensgefährtin die Box freiwillig herausgegeben hatte, hätte der Mann sofort wieder gehen dürfen, so das Gericht. Stattdessen blieb er aber bis zum Morgen im Gewahrsam. Das Gericht sagt deshalb, die Maßnahme war rechtswidrig. Wenn euch solche Fälle gefallen, dann findet ihr noch viel mehr davon auf lto.de. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Leider hat niemand unser Geräuscherätsel aus der letzten Folge herausbekommen. Deswegen gibt es gleich das Geräusch nochmal und es gibt einen kleinen Tipp dazu. Es waren ja viele Einsendungen schon ziemlich auf der richtigen Fährte. Es geht um Kleinanzeigen und wir sind ein bisschen auf den Nostalgiezug aufgesprungen. Es geht um eine abstruse Geschichte aus dem Jahr 2016. Also bitte nochmal rätseln. Wir hören jetzt hier das Geräusch.
Loslassen ist gut. Sicher bezahlt werden noch besser.
Wenn ihr das rauskriegt, dann schreibt uns. Wir verlosen wieder eine LTO-Tasse an den Gewinner oder an die Gewinnerin. Schreibt uns an redaktion@lto.de und schreibt uns doch auch gerne mal, wollt ihr weiter Geräusche erraten und Urteile ausrätseln oder wünscht ihr euch andere Rätsel? Wie soll es mit den Rätseln weitergehen? Dazu würden wir gerne eure Meinung wissen. Also schreibt uns, folgt uns gerne auch mal bei Instagram, schreibt uns da was oder schickt uns eben eine Mail an redaktion@lto.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja, das würde mich auch interessieren. Seid ihr traurig, wenn es das Hörrätsel nicht mehr gibt oder seid ihr sogar froh? Also schreibt uns.
Christian, hättest du gedacht, dass wir mal, ich weiß nicht, sowas wie 50 Geräuscherätsel auf die Beine stellen, als du diesen Vorschlag gemacht hast?
Nee, ich hatte ja nie gedacht, dass der je angenommen wird, aber inzwischen, also so, also ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die Abstimmung bei unseren HörerInnen. Ja, das war es jedenfalls von uns zur aktuellen Rechtslage.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.